Seelenfutter Folge 83. Von Seelenseiten und ungegönntem Brot. Gedichte von Hugo von Hoffmannsthal und Sibylla Schwarz.
Du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Du warst für die Seiten der Seele der nächtige, flüsternde Wind.
Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Seelenfutter, wo immer ihr und sie uns auch hört. Heute die 83. Folge, es ist nicht zu fassen. Irgendwie, wir stehen kurz vor der 100, Friedemann, man glaubt es nicht.
Ja, du staunst jede Woche, ne?
Ich staune wirklich jede Woche. Jede Woche auch, dass wir was finden. Und diesmal auch wieder mit ganz besonderen Fundstücken. Die wir euch präsentieren, das sind vielleicht mal ganz kurz, um die Stimmen einzuordnen, Friedemann Magor, Pastor in Husum, in seinem Arbeitszimmer, und das bin ich, Susanne Gasowski, in Tating, und ich schaue raus auf den dunklen Garten, in dem der nächtige flüsternde Wind ganz schön weht, muss ich sagen.
Jawohl. Achte auf die Seiten deiner Seele, Seelenseiten. Das habt ihr natürlich gehört, als wir das hier euch schon mal ein bisschen vorgestellt haben, dass die Seite sich mit AI schreibt. Und das wird irgendwie ganz musisch heute, glaube ich.
Ja,
mit
glaub ich
Seelenseiten. Ich freue mich auf das Gedicht, das du uns heute nahebringst. Und dann habe ich auch eine Kleinigkeit dazu mitgebracht. Ich habe nachher mal was vorbereitet. Ne? Zwei Gedichte dazu, genau. Jeweils ein Bibelwort.
Mal so machen gucken, wir
was
das.
Passiert.
Komm, mal gucken, was passiert. Genau. Diesmal ein Gedicht von Hugo von Hoffmannsthal. Genauer gesagt Hugo Laurenz August Hoffmann Edler von Hoffmannsthal. Das ist ein Name. Sowas gibt's auch nur in Österreich. Wurde am 1. Februar 1874 in Wien geboren. Die Familie hatte jüdische, italienische, österreichische und lustigerweise schwäbische Wurzeln. Und Hugo war das einzige Kind seiner Eltern, wuchs wohlbehütet und sehr, sehr gefördert auf. Eher einsam, aber mit einer großen Bibliothek ausgestattet. Lesen und die Besucher des Theaters waren seine Hauptbeschäftigung schon als Kind. Und als Gymnasiast mit 16 hat er auch das erste Mal veröffentlicht. Er hat wohl offensichtlich schon sehr, sehr früh angefangen zu schreiben. Und sein Talent war von Anfang an deutlich. Er wurde mit 16, 17 als Wunderkind gefeiert. Und auch gleich, obwohl viel jünger als alle anderen, in die Schriftstellergruppe Junges Wien aufgenommen, in der solche Größen wie Arthur Schnitzler zum Beispiel, die Traumnovelle, oder Hermann Bahr vereint waren. Hoffmannsthals Gedichte waren oder gehörten wirklich zur Avantgarde und galten als Maßstab, als maßgebend, als richtungweisend für die Moderne damals.
Avantgarde heißt also wirklich moderne.
Er war Also er hat sozusagen tatsächlich, dazu werde ich gleich auch nochmal kommen, er hat die Sprache in einer gewissen Art und Weise neu belegt, ja, genau. Also wirklich, er war wirklich Trendsetter, kann man sagen, ja. Wie gesagt, mit 17 hoch gefeiert, hat veröffentlicht, dazu komme ich gleich noch, entdeckt worden ist er von Stefan George, der spielt gleich eine große Rolle bei dem Gedicht, das ich uns mitgebracht habe. Er hat aber, obwohl sein Talent so offensichtlich war und obwohl er so früh veröffentlicht hat, hat er trotzdem angefangen, Jura zu studieren, dann ist er umgeschwenkt auf Romanistik, hat wohl offensichtlich auch promoviert, aber dann doch als freier Schriftsteller gearbeitet und Riesenerfolg gehabt. 1902 hat er einen Text veröffentlicht, der, wie soll man sagen, wirklich ein Meilenstein war in der Literaturgeschichte bis heute, eigentlich den sogenannten Brief, Lord Chardons Brief, als fiktive Figur des Lords beschreibt Hoffmannsthal in diesem Brief. Er schreibt an den verstorbenen Francis Bacon. und schreibt, dass ihm die Fähigkeit abhandengekommen sei, zu formulieren und zu sprechen und zu denken. Die Worte, so schreibt er, zerfielen ihm geradezu im Mund und er sei nicht mehr in der Lage, die Wirklichkeit oder überhaupt die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und hat damit sozusagen genau den Punkt getroffen, um den es eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts ging, um die Frage der Wahrheit, der Wahrnehmung und der richtigen Sprache dazu. Und in diesem Brief schreibt er, dass er, also als fiktiver Lord Chandon, dass er jetzt sich selber sozusagen auferlegt hat, nicht mehr zu sprechen und nicht mehr zu schreiben. Also eine sogenannte Sprachblockade. Ja. Ganz spannend, es wird viel zitiert, also auch viel interpretiert, ist, glaube ich, Abiturstoff sogar mittlerweile. Also ein bahnbrechendes Werk. Und 1911 dann, er hat natürlich weitergeschrieben, haha, das Drama Jedermann von Hoffmannsthal, das wahrscheinlich zumindest jeder mal gehört hat und das ja jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen aufgeführt wird, die Hoffmannsthal gemeinsam mit Max Reinhardt, dem Regisseur, begründet hat damals. Ah. Ja, genau. Also er ist der Gründer der Salzburger Festspiele und sein Jedermann wird dort aufgeführt, ein mittelalterliches Mysterienspiel. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, vielleicht? Hast
ja, du ich habe es mal, das gab es auch in Schleswig im Innenhof des Schloss Gotthorf.
Ja.
Da habe ich das mal erlebt. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Großes Theater.
Ja, schon. Das denke ich auch. Ja, und er hat unter anderem auch die Libretti für die Opern von Richard Strauss geschrieben. Und also er ist schon einfach wirklich ein auch damals schon, auch zu seinen Lebzeiten, ein absolut anerkannter Schriftsteller gewesen und Dichter. Er selbst ist dann auf sehr tragische Weise gestorben mit 55. Am 13. Juli 1929 hat sich sein einziger Sohn das Leben genommen und zwei Tage später auf dem Weg zur Beerdigung hat Hugo von Hoffmannsthal einen Schlaganfall erlitten und ist daran gestorben. Tragisch.
Ja.
Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, an einem, der vorübergeht oder an einen, der vorübergeht, so lautet der Titel des Gedichtes, ist von 1891, also er war 17, als er es geschrieben hat. Und gewidmet hat er es dem Dichter und seinem Entdecker Stefan George. 6 Jahre älter als er und Gründer der Literaturzeitschrift Blätter der Kunst, in denen Hugo von Hoffmannsthal das erste Mal veröffentlicht hat. Und Stefan George hat den Gymnasiasten entdeckt, war, ja, man kann sagen, wirklich entflammt, wahrscheinlich nicht nur aufgrund seiner Kunst, aber man weiß es nicht genau. Hoffmannsthal hat sich auf jeden Fall am Anfang völlig fasziniert gefühlt, natürlich, und auch sehr geschmeichelt, aber irgendwann wohl auch erdrückt und bedrängt, hat sich zurückgezogen, aber eine gewisse Verbindung ist immer geblieben, haben große Briefwechsel gehabt, die beiden, und in einem der ersten Briefe stand am Anfang dieses Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, an einen, der vorübergeht, Herrn Stefan George gewidmet. Und das Gedicht geht so. Du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Du warst für die Saiten der Seele der nächtige flüsternde Wind. Und wie das Rätselhafte, das Rufen der atmenden Nacht, wenn draußen die Wolken gleiten und man aus dem Traum erwacht, zu blauer, weicher Weite die enge Nähe schwillt, durch Zweige vor dem Monde ein leises Zittern quillt.
Wunderbar. Das ist ja eine ganz, es sind ganz zarte Bilder, eine ganz besondere Stimmung in diesen drei Strophen. Was ist dein Ankerpunkt? Wo hat's bei dir Klick gemacht?
Direkt am Anfang eigentlich, direkt in der ersten Strophe. Ich war eigentlich, als ich die ersten 4 Zeilen Verse gelesen habe, war ich tatsächlich sofort, eigentlich schon die ersten beiden. Du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Das hat sofort Klick gemacht. Da geht jemand an mir vorüber, ja. Also das mit ja. diesem Titel, an einen, der vorübergeht. Das kann ja ganz flüchtig sein. Das kann aber auch etwas sein, was vielleicht eine längere Begegnung ist. Aber sofort, du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Du hast etwas aus mir hervorgeholt, was ich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habe oder von dem ich vielleicht geahnt habe, dass es da sein könnte. Aber mit der Begegnung mit dir ist es herausgekommen. Du warst für die Saiten der Seele der nächtige flüsternde Wind. Du hast mich zum Klingen gebracht. Das hat mich sofort für dieses Gedicht eingenommen.
Absolut. Mhm. Ja, das ist eben so kunstvoll in wenigen Worten so viel erzählt. Also da ist etwas heimlich in mir, etwas Verborgenes, etwas vielleicht auch Dunkles. Also Heimlichkeit will ja auch im Verborgenen sein. Und dass du hat das erkannt, aber mahnt auch, das finde ich ja auch so großartig dabei, du hast mich an Dinge gemahnet, also wirklich eindrücklich erinnert,
ja.
Lass das nicht schlummern, hol das raus, komm zu dir, komm zu deinen ganz anderen Möglichkeiten, die da sind.
Genau, du warst für die Saiten der Seele der nächtige flüsternde Wind, du hast mich zum Klingen gebracht, genau, du hast etwas sozusagen erweckt bei mir und ja.
Und dann, es gibt so magische Begegnungen, ne, in denen ja. Neue Lebenskapitel, neue Möglichkeiten plötzlich da sind, die vorher nie gesehen, nie gespürt waren.
Genau, und das muss genau diese Begegnung gewesen sein. Es muss eine Begegnung gewesen sein, die ganz schnell zu irgendetwas vorgedrungen ist, ja, was ihn sofort gepackt hat. Und was mich sehr fasziniert aber an dem Gedicht ist, dann tatsächlich das Weitergehen, weil er bleibt nicht in diesem schwärmerischen Ton. Also es ist ja eine sehr aufrüttelnde und oder also jetzt ist es nicht aufrüttelnd geschrieben, aber es ist ja doch entflammt. Du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Also ich war sofort hellwach.
Ein Liebesgedicht.
Es ist ein Liebesgedicht aus meiner Sicht, genau. Und dann wird es ruhiger und wie das Rätselhafte, das Rufen der atmenden Nacht, wenn draußen die Wolken gleiten und man aus dem Traum erwacht. Also da, das ist ja eine Zwischenstrophe, also da passiert etwas, ja. Zu blauer, weicher Weite die enge Nähe schwillt. Also ich habe das Gefühl, es wird weiter, also die enge Nähe, also es ist eine große Nähe da gewesen, aber jetzt versucht er wieder abzurücken, in andere Dimensionen zu kommen. Ja, so interpretiere ich die dritte Strophe. Zu blauer, weicher Weite die enge Nähe schwillt, durch Zweige vor dem Monde ein leises Zittern quillt. Also er versucht schon sozusagen auch so ein wenig noch eigenen anderen Raum zu finden. Dankbar, also mit dem Wissen, du hast mich an diese Dinge gemahnet, aber dann doch mit dem Gefühl, noch anderen Raum einnehmen zu wollen. So würde ich das interpretieren. Ah, ja. Mhm.
Also ich finde das auch eine Schlüsselstelle dort am Schluss. Und ich habe sie ein bisschen anders gehört als du. Wenn ich dich richtig verstehe, hörst du die Zeilen zu blauer, weicher Weite, die enge Nähe schwillt, dass in dieser Begegnung etwas so Enges war, was ich jetzt wieder weiten muss. Und ich habe es andersrum gehört. Also erstmal finde ich es ja ein bisschen ein Rätselwort, weil die enge Nähe, wenn die noch anschwillt, wird es ja noch enger.
Genau.
Aber sie schwillt an zu blauer, weicher Weite. Also das ist ein bisschen rätselhaft oder ein feines Paradox. Und mein Gedanke war, das, was verborgen war oder was eben noch nicht zum Vorschein kam, hat mich eigentlich in mich verschlossen gemacht oder hat mich klein und eng gemacht. Und durch diese Berührung, also die nicht durch diese geistige Berührung, die dort passiert ist, oder seelische Berührung, wächst eine weiche blaue Weite. Ein unglaublich schönes Bild, also zur blauen Stunde, zur blauen Blume, etwas, was wirklich neue Welten erschließt und dabei nicht abrupt hart ist, sondern eben wohlig, schön, attraktiv, anziehend. Toll.
Ich interpretiere das ja auch nicht als Abwendung, sondern ich interpretiere das auch eher als Wachsen in etwas Neues hinein, aber eben etwas unabhängiger. Also ein sozusagen das darüber hinaus wachsen. Aber man kann natürlich auch das genau andersrum lesen. Und beides muss ich auch nicht widersprechen.
Ist ja offen. Aber ich verbinde damit tatsächlich auch ein geistliches Bild, nämlich so vom Kirchenvater Augustin und geprägt und von Luther aufgenommen, ist eigentlich der Mensch als sündiger Mensch, der in sich gekrümmt ist. Also der keine Außenkontakte hat, der nur auf sich bezogen ist, der in seinen Ängsten und in seinen ich komme zu kurz und so irgendwie in sich gefangen ist. Und hier wird jemand berührt und erweitert sich und das, was in ihm verborgen und verschlossen und verheimlicht war, kommt zum Leben und daraus entsteht etwas Großartiges. Also wie so ein Aufrichten und sich neu in den Mond verlieben und in die Nacht verlieben und so weiter. Das hat mich daran so beglückt.
Es ist ein Wachsen. Es ist ein Wachsen aus dieser Begegnung heraus. Ja, genau.
Wunderschön.
Finde ich auch wunderschön.
Und dabei so zarte Naturbilder. Also auch, dass ein leises Zittern quillt durch die Zweige. Also es ist wirklich nur mit ganz feinen Strichen gezeichnet. Und weil du das nun gerade mit unserer meteorologischen Lage vergleichst, also hier brüllt es einigermaßen, der Wind so, und dort ist es so ganz hauchig zauberhaft.
Ja, und du hast ein sehr schönes Bibelwort dazu gestellt.
Ach ja, stimmt. Ja. Also, 1. Samuel 16, Vers 9. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an, Gott sieht in mich hinein, in meine Heimlichkeiten, in meine Potenzialitäten, in das, was noch gar nicht ist und was kommen will. Und Menschen sehen nur, was so offenkundig da ist.
Passt wunderbar. Dazu lasse ich jetzt nochmal an einen, der vorübergeht, erklingen, oder?
Bitte, schön.
An einen, der vorübergeht. Du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Du warst für die Saiten der Seele der nächtige, flüsternde Wind. Und wie das Rätselhafte, das Rufen der atmenden Nacht, wenn draußen die Wolken gleiten und man aus dem Traum erwacht, zu blauer, weicher Weite die enge Nähe schwillt, durch Zweige vor dem Monde ein leises Zittern quillt. Hugo von Hoffmannsthal.
Ja, ein sehr schönes, ein sehr besonderes Gedicht. Und das hat mich ja dann sozusagen auf die Straße gebracht, jetzt einen Text zu finden, der dazu passt. Das kleine Paradox in diesem Gedicht ist ja, dass einer, der vorübergeht, also sozusagen mal so den Weg kurz kreuzt, so viel auslöst. Ja. In dieser vielleicht nur ganz, ganz kleinen, kurzen Begegnung.
Vielleicht kann ich dazu noch sagen, dass genau das war, was Stefan George etwas geärgert hat. Er hat darauf gesagt, bin ich wirklich nur diejenige, die so kurz an dir vorübergegangen ist, weil er sich doch tatsächlich sehr um ihn bemüht hat. Aber
er hätte ein bisschen mehr verweilen.
Er hatte das Gefühl, dass es doch ein wenig enger sei. Ja.
Und dazu habe ich einen Text gefunden, der eben auch das Thema der Begegnung und der tiefen Freundschaft anspricht, aber so ganz anders. Und wie ich finde, mit einem ganz wunderbaren Augenzwinkern über die Liebe zu einem treuen Freund. heißt das Gedicht, das ich dir und euch mitgebracht habe. Und es stammt von Sibylla Schwarz. Sibylla Schwarz, das werden die treuesten Seelenfutter-Freundinnen und Freunde.
Ich erinnere mich
ungefähr vor einem Jahr bei uns schon mal zur Sprache gekommen, in Folge 30. Na, das ist ziemlich genau vor einem Jahr. Ja. Das war mir gar nicht so klar, aber das ist ja genau vor einem Jahr. So, von Missgunst und behütenden Händen haben wir die Folge damals genannt und einen Text von Sibylla Schwarz zusammengestellt mit einem Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff. Und da habe ich schon ein bisschen von ihr erzählt, aber weil das ja nun ein ganzes Jahr her ist, einfach nochmal so ein paar Eckdaten. Geboren im Februar 1621, heißt vor genau 400 Jahren. Vor 400 Jahren und einem halben Jahr. In Greifswald. Und dort ist sie gestorben. Im August 1638. Und das können wir jetzt tragischerweise schnell zählen. Sie ist nur 17 Jahre alt geworden. Also wenn du von Hugo von Hofmannsthal erzählst, er ist so früh so gut gewesen mit 16, dann sage ich dir, Sibylla Schwarz war bereits mit 10 Lyrikerin und hat Gedichte geschrieben. Und sie hatte ja auch nicht viel Zeit, weil sie nur 17 Jahre alt geworden ist. Also das musste dann ja vorher alles geschehen, sag ich jetzt mal ein bisschen verrückt vom Ende her gesehen. Sie ist die jüngste Tochter des Greifswalder Bürgermeisters Christian Schwarz. Und die ersten Lebensjahre sind eigentlich ganz, ganz schön und unbeschwert. Und dann kommt alles in diesem kurzen Leben, alles über sie. Also sie ist 6 Jahre alt, da erreichen die furchtbaren Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs ihre Heimatstadt Greifswald und natürlich dann auch die Bürgermeisterfamilie. Da sind also Soldaten einmarschiert, immer wieder, Greifswald ist immer wieder von anderen Heeren besetzt worden und die haben, je öfter sie da waren, umso schlimmer mitgespielt, den Menschen, die dort lebten. Schlimm, furchtbar. Und sie musste ihre Mutter hergeben, 1630, also da war sie keine 10 Jahre alt. Also da ist ganz viel Abschied um sie drumherum gewesen, in Familie, im Freundeskreis. Ich las über sie und ihre Zeit, man starb leicht in dieser Zeit. Mit 10 hat sie angefangen, Gedichte zu schreiben. Mit 17 ist sie verstorben an der Ruhr, an der Krankheit und zwar am Hochzeitstag ihrer Schwester. 12 Jahre nach ihrem so furchtbar frühen Tod veröffentlicht ihr Lehrer Samuel Gerlach ihre Gedichte in 2 Bänden, in 2 Textbänden zu jeweils 100 Texten. Titel Deutsche poetische Gedichte. Und dieses Buch ist hoch anerkannt gewesen und sie ist schon zu Lebzeiten beachtet worden von den Größen ihrer Zeit, aber danach wirklich gefeiert worden und im darauffolgenden Jahrhundert, im 18. Jahrhundert eigentlich komplett vergessen. Im 19. wiederentdeckt, wie so manche Barockrenaissance im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Ich erinnere daran, dass Mendelssohn Bach entdeckt hat und die Matthäus-Passion wieder aufgeführt hat nach langem und so weiter. So auch dann Sibylla Schwarz. Und 1980 gab es dann einen fotomechanischen Nachdruck dieses Buchs von 1650, das Samuel Gerlach rausgebracht hat, so dass man diese Erstausgabe mittlerweile auch, wir sie auch einsehen können. Im Januar diesen Jahres ist die erste kritische Werkausgabe rausgegeben worden und das Gedicht, das wir vor einem Jahr gehört haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Gesang wider den Neid. Zu diesem Gedicht hat die Literaturwissenschaftlerin Erika Gräber gesagt, es ist das erste feministische Gedicht der Weltliteratur.
Ich erinnere mich, ja.
Also ist eine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass jede Literaturgeschichte zu dieser Einschätzung kommt, aber es ist schon sehr bemerkenswert, auch sehr selbstbewusst und sehr ja, stark, die Stimme dieser jungen Frau. Und da kommt nun dieses Gedicht ins Spiel über die Liebe zu einem treuen Freund. Das geht so. Ich will den treuen Freund zu lieben nicht vergessen und lieben ihn je mehr mir Neid zusteht. Ich bleib dabei, dass es nach altem Sagen geht, je ungegönnter Brot, je lieblicher zu essen. Sibylla Schwarz.
Ja, ja, das ist so. Das sind vier Verse, die es wirklich in sich haben. Also ich hab sie ein paar Mal gelesen und ich finde gerade den zweiten ganz bemerkenswert. Was hat dich bewogen, ihn zu Hoffmannsthal zu setzen? Also dieses Gedicht.
Ja, also das eine ist, dass diese Liebe, die sie beschreibt zu einem treuen Freund, eine nicht einfache ist. Also eine, an die sie sich zu erinnern vornimmt. Eine, die mit Neid belegt ist. Neid ist das poetische Thema von Sibylla Schwarz. Also Neid findet sie ganz furchtbar. Und findet sie, also eines ist ja eine der Todsünden, Neid. Und das ist sozusagen die Schlange, die sie immer wieder packt und stellt, der Neid im Menschen. Das spielt eine Rolle dabei. Und lieben ihn je mehr mir Neid zusteht. Aber was ich so wirklich köstlich finde und so charmant, ist diese Schlusswendung in diesem Gedicht. Es geht nach altem Sagen, also nach alter Weise oder nach dem Wissen, Nachbarskirchen und so weiter. Aber so kunstvoll beschrieben, je ungegönnter Brot, je lieblicher zu essen. Also es gibt da eine gewisse Attraktivitätssteigerung, dass dieses Brot ihr abgeneidet wird. Also schmeckt es ganz besonders gut.
Ja, ja, ja.
Das ist schon köstlich, oder?
Ich finde das sehr köstlich. Ich finde das, definitiv. Aber das ist das, also ich liebe ihn je mehr mir Neid zusteht. Also ich liebe ihn je mehr ich ihn beneide. Also das ist, oder ihm, das fand ich schon sehr faszinierend, oder?
Wie? Okay, also wir müssen uns das nochmal genau angucken. Ja. Ich lese das so, mir steht Neid zu,
weil
übersetze ich, ich werde neidisch betrachtet.
Für diese Liebe Freund.
Zu dem treuen Freund, ja. Genau.
Ja.
Das nehmen Menschen wahr und werden neidisch darüber. Und je neidischer sie werden, je mehr Neid mir zusteht, desto mehr liebe ich ihn.
Ja, ja. Und je ungegönnter Brot ist, je lieblicher esse ich's. Ja, ja. Ja.
Also aus dieser Spannung, sagen wir das mal so, aus dieser Spannung, die um diese Beziehung herum ist, und sie ist nun zu jung gewesen, ich ziehe das zurück, in der Zeit hat eine Frau mit 17 leicht verheiratet sein können, aber sie war es nicht. Also sie hat einen lieben Freund gehabt, wie auch immer, wie platonisch oder nicht platonisch,
ja,
es war.
Ist auch egal. Mhm.
So, aber Ängste ins Verbunden und es wächst, diese Beziehung, je mehr sie angegriffen ist.
Ja. Je mehr sie von außen betrachtet wird oder geneidet wird.
Ja, genau. Und daraus wächst also nicht so ein Groll und Festhalten, sondern eigentlich so eine Leichtigkeit des ungegönnten Brotes.
Das liebliche zu essen ist.
Das einfach toll schmeckt.
Ja, weil es sozusagen, genau, weil es, das ist etwas, was nur den beiden gehört. Was man von außen ein bisschen neidisch betrachten kann, aber was deswegen so köstlich ist, weil es, ja, schön, wunderbar. Und das zu dem Hoffmannsthal.
Es ist das, natürlich das so ganz schon. Anders.
Aber es stimmt.
Aber es gibt da schon eine Brücke in diesem Freundschaftsbild und in dem Wachsen, das passiert, Also bei Hugo von Hofmannsthal so anders. Da eigentlich durch die Begegnung, die etwas so ganz Existenzielles auslöst, und hier eigentlich eher durch das Pressure von draußen.
Ja. Und die beiden kennen sich schon lange. Also das ist ja was anderes als einer, der vorübergeht. Das ist ein treuer Freund, den ich schon lange kenne und der mich schon lange begleitet und mit dem ich vieles teile und so viel teile offensichtlich, dass man von außen betrachtet ein wenig neidisch werden kann.
Ja, so ist es. Und so geht sie so kick mit dem Thema Neid um, dass sie für sowas Urgiftiges hält, was es auch ist. Und das macht sie mit so einem charmanten Lächeln und genießt Mahlzeitgemeinde. Du hast ein Bibelwort dazu gestellt, erzähle.
In der Tat, ich habe ein Bibelwort gesucht, das ist ja für mich immer eine besondere Herausforderung. Ich werde nicht müde, das jedes Mal wieder zu sagen, ja. Aber ich bin...
Dafür gelingt dir das aber ganz schön virtuos.
Ja, meistens schon. Also diesmal ist es, diesmal glaube ich auch, Sprüche 18, Vers 24, es gibt einige Verse, die sich mit Freundschaft beschäftigen, und einen habe ich jetzt herausgenommen, man hätte auch einen anderen nehmen können, aber der passt auch ganz schön. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund, ein treuer Freund, steht mehr zu dir als ein Bruder. Also ist noch näher als dir, als wahrscheinlich viele andere. Und möglicherweise dann der Neidfaktor spielt da jetzt keine große Rolle, ja. Aber wenn ich so jemanden an meiner Seite habe, der so nah bei mir ist, mehr zu mir sogar als ein Bruder, das kann von außen dann schon. Ja, das ist nicht Selbstverständliches, ja. Also das löst vielleicht auch deswegen Neid aus, weil wer hat schon so. Also wer kann, nicht viele können sagen, einen solchen Freund wirklich an ihrer Seite zu haben.
Das ist so. Ja. Und da geht es um Qualität.
Genau.
Das ist hier auch beschrieben. Und ich singe jetzt nicht die Comedian Harmonies, aber du hast sie auch im Ohr. mit dem Ohrwurm lasse ich dich jetzt ziehen. Ein Freund, dein guter Freund.
Ja, genau. Und du liest uns nochmal die Bilder schwarz.
Das mache ich. Über die Liebe zu einem treuen Freund. Ich will den treuen Freund zu lieben nicht vergessen und lieben ihn je mehr mir Neid zusteht. Ich bleib dabei, dass es nach altem Sagen geht, je ungegönnter Brot, je lieblicher zu essen. Sibylla Schwarz.
Ach, zwei Gedichte über die Freundschaft oder über Begegnungen, die einem wichtig sein können im Leben. Ganz eng und vielleicht auch ganz flüchtig, aber die auf jeden Fall das Leben bereichern in jeder Hinsicht. Wie schön, was für schöne Gedichte wir diesmal wieder gefunden haben in unserer 83.
Seelenfutterfolge. Glück gehabt, oder?
Aber haben wir.
Ich hoffe, ihr bewertet das auch so und sagt, da haben die mal Glück gehabt, da haben die zwei schöne Texte zusammen geklaubt. Mal sehen, was uns nächste Woche passiert in der 84. Aber wenn ihr dazu schreiben wollt, diese Woche haben wir wieder so eine schöne Mail bekommen.
Ja, wir freuen uns jedes Mal.
Das ist ganz wunderbar. Seelenfutter@kirche-husum.de ist unser Briefkasten. Alles kommt bei uns an, alles freut uns. Und hab Dank für Rückmeldung. Habt Freude an den Gedichten über die Freundschaft und Susanne, we stay in contact, oder?
Yes, of course. Folge 84 nächste Woche. Bis dann.
Ich freue mich drauf. Tschüss.
Ich mich auch. Ciao.